Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Einmal im Jahr verleiht die TW den Forumspreis an herausragende Unternehmen der Branche. Einer der Preisträger in diesem Jahr ist ein Filialist, der ein Rekordjahr nach dem nächsten meldet und quasi eine neue Kategorie zwischen Fast Fashion und funktionalen Basics definiert hat. Die Rede ist von Uniqlo. Ich darf heute in unserem Podcast-Studio meinen Kollegen Jörg Nowicki begrüßen. Er war zu Besuch in der Deutschlandzentrale in Berlin und wird uns erzählen, was das Besondere an dem Geschäftsmodell von Uniqlo ist, warum die Japaner trotz Designer-Kooperation den Markenkern nicht antasten und wie die Pläne auf dem deutschen Markt sind. Ich bin Judith Kessler. Hallo. Jörg, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast-Studio. Diesmal in ganz anderer Rolle, auf der anderen Seite des Tisches quasi.
Genau, hallo Judith, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank.
Jörg, jetzt müssen wir als erstes mal klären, warum du diesen Podcast machst.
Ja, stimmt, das müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Ich hätte natürlich, so wie du in der letzten Folge, als du mit Marco Polo-Chef Maximilian Böck über den TW-Forum-Preis gesprochen hast, auch sehr gerne mit jemandem aus dem Uniqlo-Management hier im Studio gesessen. Nun ist es aber so, dass der Deutschland-CEO Kosuke Kobayashi, der bei der Preisverleihung in Frankfurt ja den Award entgegengenommen hat, kein Deutsch spricht und die Realisierung auf Englisch für ihn und auch für uns nicht optimal gewesen wäre. Deshalb sitze ich nur selbst hier, weil ich mich schon seit einigen Jahren mit dem Unternehmen beschäftige und es gut kenne. Und ich werde mir größte Mühe geben, deine Fragen zu beantworten und bin mir eigentlich sicher, dass niemand in den nächsten Minuten dümmer wird.
Da bin ich mir auch sicher. Verrat uns doch als erstes, warum hat sich die Jury dazu entschieden, Uniqlo den Forumpreis zu geben?
Also ich sage vielleicht erstmal, wie die Jury ihre Entscheidung offiziell begründet hat. Und dann können wir nochmal auf die Details eingehen. Da ist zum Beispiel die Rede davon, dass sich Uniqlo mit seinem Lifewear-Prinzip eine eigenständige Position im globalen Modehandel geschaffen hat, die sich konsequent von kurzfristigen Trends absetzt und von, Zitat, technologischen Innovationen mit funktionalem Design, die einer breiten Zielgruppe zugänglich gemacht werden. Prozesse, Effizienz, klarer Fokus, operative Exzellenz sind weitere Worte und Werte, die die Jury Uniqlo zuschreibt.
Du hast das Lifewear-Prinzip angesprochen. Was verbirgt sich dahinter? Wofür steht eigentlich Lifewear?
Ja, Lifewear umschreibt im Grunde die Philosophie von Uniqlo. Mit Lifewear haben sich die Japaner ja so ein bisschen auch ihre eigene Nische geschaffen. Sie selbst definieren das als, Zitat, einfache, hochwertige Alltagsbekleidung mit einem praktischen Sinn für Schönheit, die bis ins Detail ausgeklügelt ist, sich an den Bedürfnissen des Lebens orientiert und sich ständig weiterentwickelt. Im Grunde sind das vor allem Basics mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Uniqlo ist ja kein typischer Fast-Fashion-Filialist wie etwa Zara oder H&M. Natürlich gibt es Kooperationen mit Designern wie J.W. Anderson, Jill Sander oder Claire White Keller, die ja seit 2024 auch hauptamtliche Kreativchefin von Uniqlo ist. Diese Collabs haben die Marke auch tatsächlich in modeaffineren Zielgruppen verankert. Dennoch bleibt der Markenkern bei Uniqlo immer unangetastet. Basics, tief sortiert, technische Stoffe, klare Präsentation.
Und das sorgt ja durchaus für Begeisterung beim Kunden. Wenn immer Uniqlo einen Laden aufmacht, bilden sich da wirklich noch Schlangen. Das war hier bei uns in Frankfurt auch sehr gut zu beobachten im Herbst. Woher rührt diese Begeisterung?
Also ich glaube tatsächlich, dass es an dieser Einzigartigkeit von Uniqlo liegt. Es gibt einfach in dieser Kategorie keinen wirklichen Mitbewerber. Als Uniqlo neu auf den Markt kam, haben einige von Benetton der Neuzeit gesprochen. Benetton, ältere Semester werden sich erinnern, stand ja damals auch vor allem für tolle Basic-Strick in sehr, sehr vielen Farben, sehr tief durchsortiert. Uniqlo ist für viele auch ein bisschen Kult. Also auch in der Modebranche trifft man immer wieder auf Gesprächspartner, darunter auch viele Kreative, die Uniqlo feiern und bewundern. Das ist, finde ich, eher selten der Fall bei Marken dieser Preisklasse, dass ihnen diese Anerkennung, dieser Coolness-Faktor auch innerhalb der Branche zuteil wird. Das sieht man auch daran, dass es immer wieder Hype-Produkte gibt, die auf den ersten Blick wirklich nicht besonders sind. Zum Beispiel die Round Mini Shoulder Bag, die berühmte. Also es ist eigentlich eine ganz schlichte kleine Tasche für 14,90 Euro, die es immer wieder in neuen Farben gibt und die auch schon mehrfach viral gegangen ist. Und zu guter Letzt ist da wahrscheinlich auch noch so etwas wie so ein Asien-Japan-Bonus, würde ich sagen. Dieses etwas Exotische, was viele Kunden aktuell begeistert. Also man kennt das ja zum Beispiel auch so aktuell aus der Beauty-Branche, wo man ja nur irgendwas mit Korea draufschreiben muss und schon läuft's. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Faktor, der bei den Kunden mit reinspielt.
Mhm. Also du sagst, Japan bzw. dieser Background ist ein wichtiger Bestandteil des Markenkerns. Du hast uns ja versprochen, wir gehen ja alle nicht dümmer raus als vorher. Dann schieben wir jetzt mal einen kleinen Volkshochschulteil hier ein. Kannst du uns ganz kurz etwas zur Geschichte von Uniqlo erzählen?
Ja, klar, gerne. Also Uniqlo gehört zum Handelskonzern Fast Retailing, ist auch die mit Abstand wichtigste Marke dieses Konzerns. Der hat seinen Ursprung in einem 1949 von Kanichi Yanai eröffneten Geschäft für Herrenbekleidung in der japanischen Provinz. Den allerersten Laden namens Uniqlo hat dann sein Sohn, Tadashi Yanai, 1984 in Hiroshima aufgemacht. Seit 1994 ist das Unternehmen unter dem Namen Fast Retailing an der Börse notiert und heute einer der größten Bekleidungshändler weltweit.
Hm. Was viele nicht so auf dem Schirm haben, möglicherweise, ist ja auch, dass Uniqlo nicht die einzige Marke des Konzerns ist, sondern da eine ganze Reihe weiterer Brands unter dem Dach sich befinden. Gib doch da mal einen kurzen Einblick, was sich dahinter versteckt. Das ist ja so ein bisschen so ein japanisches Inditex.
Ja, das sind tatsächlich einige Marken, auch aus teilweise sehr unterschiedlichen Genres. Aber wie gesagt, am wichtigsten ist Uniqlo. Aber es gibt noch GU, es gibt Princesse Tamtam, Comptoir des Cotonniers, das sind so Zukäufe, J-Brand, Helmut Lang, Theory und PLST. Also das ist so ein ganzes Konglomerat, das dazugehört. Und das offenbar sehr, sehr erfolgreich sich vermarktet, denn der Konzern rennt tatsächlich von einem Rekordgeschäftsjahr zum nächsten und rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz von über 19 Milliarden Euro. Das ist zwar noch weit entfernt von Inditex mit seiner Starmarke Zara, aber schon ganz dicht auf den Fersen von H&M. In Sachen Gewinnmarge ist Uniqlo übrigens bereits jetzt schon in der absoluten Topklasse und lässt andere Vertikale wie H&M, Mango, Gap oder Primark ziemlich weit hinter sich.
Aber ist noch hinter Inditex?
Ja, mittlerweile sogar, glaube ich, fast gleich auf. Also es ist wirklich erstaunlich, wie rentabel Uniqlo oder Fast Retailing wirtschaftet. Sehr, sehr beachtenswert, ja.
Jetzt hast du uns ein bisschen Einblick ins Brandportfolio von Fast Retailing, also dem Konzern hinter Uniqlo, gegeben. Wer steht denn hinter dem Konzern? Wem gehört Uniqlo Fast Retailing?
Also gegründet wurde die ja, wie gesagt, von der Familie Yanai. Die ist aber natürlich längst nicht mehr alleine Inhaberin des Konzerns. Unter den Aktionären sind seit dem Börsengang und auch aufgrund der Expansion und Größe viele institutionelle Investoren wie Banken. Aber die Yanais sind immer noch maßgeblich beteiligt. Tadashi Yanai, der mittlerweile 77 Jahre alt ist, hält knapp 16% der Aktien und seine Söhne Koji und Kazumi halten jeweils knapp 5%. Zusammen sind das also mehr als ein Viertel der Anteile. Ja, und damit gelten die Yanais übrigens, weil ja der Konzern sehr profitabel wirtschaftet, auch zu den wohlhabendsten Familien Japans.
Und wer führt Fast Retailing?
Das ist immer noch vor allem Tadashi Yanai. Der ist als Chairman, President and CEO dort immer noch gelistet. Daneben gibt es aber im Board 10 weitere Personen, darunter auch seine Söhne, die schon seit ein paar Jahren dabei sind. Und ja, übrigens irgendwie typisch japanisch, patriarchalisch, also unter den 11 Personen im Board sind 10 Männer und nur eine Frau.
Aber Uniqlo ist die wichtigste Marke im Konzern, oder?
Ja, auf jeden Fall, mit großem Abstand. Also weltweit betreibt Uniqlo 2550 Geschäfte, davon der allergrößte Teil immer noch in Japan und China.
Ja, weil in Europa ist Uniqlo jetzt gemessen an anderen Modefilialisten, wir haben Zara, H&M etc., noch relativ bescheiden vertreten. Woran liegt das eigentlich?
Ich glaube, das liegt vor allem an einem frühen Scheitern. Also Anfang der 2000er Jahre war Uniqlo schon mal in Großbritannien gestartet, hat sich dort aber echt eine blutige Nase geholt, war nicht besonders erfolgreich, musste Läden schließen und das Geschäftsmodell nochmal ganz neu überdenken und ja, mehr oder weniger auch von vorne anfangen. Ich vermute, dass die ja doch sehr bedachte Expansion in Europa auch damit zu tun hat. Man will sich jetzt sicher sein, bevor man investiert. Ich bewege mich für die TV ja auch recht häufig an der Schnittstelle zwischen Handel und Immobilien. Und die Makler und Vermieter, mit denen ich so spreche, die schlagen tatsächlich ganz häufig die Hände beim Kopf zusammen, wenn die Sprache auf Uniqlo kommt. Da heißt es dann immer, sehr kompliziert, wenig entscheidungsfreudig, sehr langatmig. Also das ist für viele so ein kleines rotes Tuch.
Okay, aber es gibt ja immer noch Vermieter, die tatsächlich Uniqlo reinnehmen und vermieten. Wie präsent ist Uniqlo denn konkret aktuell in Deutschland? Wie viele Stores haben Sie bereits hier eröffnet? Wie viele Vermieter haben Sie gefunden?
Also bislang gibt es 13 Läden erst, also ziemlich wenig, wie ich eigentlich finde. Und dann ab 2014 hat ja schon der erste Store in Berlin eröffnet. Das war damals der Flagship-Store in der Townsendstraße in Berlin, den gibt es auch immer noch. Uniqlo hat sich am Anfang zunächst vor allem auf Berlin konzentriert und ist erst recht spät dazu übergegangen, auch in anderen Städten zu starten. Heute sind 6 Läden der Kette in der Hauptstadt, die restlichen 7 in den großen Retail-Spots, also Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt und natürlich Oberhausen, Centro.
Und will Uniqlo weiter expandieren in Deutschland?
Ganz klare Antwort, ja. Das erkennt man daran, dass allein auch im vergangenen halben Jahr 4 neue Geschäfte eröffnet wurden, was ja wirklich schon sehr viel ist, wenn man sich überlegt, dass es insgesamt erst 13 sind. Bei der Eröffnung in Frankfurt habe ich den Deutschland-CEO Kosuke Kobayashi interviewt und da hat er die strategische Bedeutung des Marktes auch nochmal betont. Also Zitat: Deutschland ist einer unserer wichtigsten Märkte in Europa. Wir wollen hier langfristig wachsen. Und tatsächlich sieht man ja auch, dass die deutschen Kunden Uniqlo mit sehr offenen Armen empfangen. In Frankfurt gab es noch Tage nach der Eröffnung lange Kundenschlangen vor der Filiale. Ja, und ganz lustig war in dem Rahmen auch, dass mich ein halbes Jahr vor der Eröffnung, also kurz nachdem die TV exklusiv gemeldet hatte, dass Uniqlo nach Frankfurt kommt, ein Freund anrief und sagte: Jörg, du bist auf Reddit. Und ich sagte: Auf Reddit, wieso? Und dann stellte sich heraus, dass es dort schon seit langem einen Thread gab, in dem Leute darüber spekulierten bzw. mehr oder weniger forderten, dass Uniqlo nach Frankfurt kommt. Als dann unsere Meldung rauskam, wurde die natürlich sofort in diesem Kanal gepostet. Also das zeigt auch, welche Begehrlichkeit die Marke hat unter den deutschen Kunden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Uniqlo wird auf jeden Fall weiter expandieren, denn eine schöne Nebenwirkung der stationären Expansion ist natürlich auch der Push des Online-Geschäfts. Also es ist einfach so, dass richtige Läden eine Marke erlebbar machen und die Umsätze im E-Commerce in der Region auch deutlich vorantreiben.
Wie hoch ist der Online-Anteil?
Also eine genaue Zahl nennt das Unternehmen nicht. Herr Kobayashi hat ihn mir gegenüber mit rund 20% beziffert. Und ich gehe davon aus, dass auch der E-Commerce hoch profitabel ist.
Wieso bist du dir da so sicher?
Naja, erstens, weil das Sortiment recht basic-lastig und standardisiert ist. Da gibt es natürlich weniger Retouren als bei hochmodischen Teilen. Zweitens ist der Umsatzanteil der Menswear Uniqlo verglichen mit anderen großen Filialisten deutlich höher und liegt bei schätzungsweise 40%. Und es ist ja bekannt, dass Männer deutlich weniger zurückschicken als Frauen. Achso, und außerdem war Uniqlo einer der ersten, der Retourengebühren eingeführt hat, um die Flut der Rücksendungen zu senken bzw. die Kosten im Griff zu halten.
Du hast jetzt vorhin schon mal ein paar Punkte genannt. Was macht denn noch den Einkauf bei Uniqlo für die Kunden offenbar so besonders, dass sie Schlange stehen bei Eröffnung?
Ja, da gibt es schon einiges. Also ich finde, wenn man einen Uniqlo-Laden betritt, ist das sehr anders als in den meisten anderen Filialen von Filialisten. Es ist zum Beispiel deutlich aufgeräumter, immer gut durchsortiert. Die Präsentation hat fast schon etwas Lagerartiges, finde ich. Dann, mir fällt immer wieder auf, und das finde ich wirklich krass, wie viel es in den Läden zu lesen gibt. Das ist wie ein großer Schilderwald. Man könnte in einem Uniqlo-Laden Stunden mit Lesen verbringen. Das liegt auch daran, dass sich die Sortimente sehr stark über innovative Materialien definieren, wie zum Beispiel Heat-Tech und auch andere Sachen. Die werden den Kunden am POS ziemlich genau erklärt. Interessant fand ich, dass Herr Kobayashi im Interview gesagt hat, dass die Deutschen dafür besonders empfänglich sind und alles sehr genau wissen wollen. Eine weitere Besonderheit an Uniqlo ist sicher auch die Effizienz der Prozesse. Also das Unternehmen war zum Beispiel einer der ersten Retailer, der in großem Stil Self-Checkout-Kassen etabliert hat und das auch wirklich exzellent umsetzt. Nirgendwo ging Self-Checkout so früh, so schnell wie bei Uniqlo. Die Kunden finden das offenbar super. In Deutschland kassieren sich rund 70% von ihnen selbst ab.
Das freut auch die Deutschlandzentrale von Uniqlo.
Genau.
Du warst da ja in Vorbereitung für das TV-Forum. Wie war das?
Ja, genau. Ich habe mit Simon Engelhorn, der ja auch Teil der Jury ist oder der Teil der Jury ist und auch die Laudatio gehalten hat, Herrn Kobayashi in Berlin in der Zentrale getroffen. Das ist natürlich immer besonders interessant und sagt auch viel über ein Unternehmen, wenn man mal direkt vor Ort ist. Die Büros liegen direkt über dem Store in der Townsendstraße, über dem Flagship-Store. Das ist übrigens auch nochmal so eine Besonderheit bei Uniqlo, wie ich finde. Es wird wirklich sehr viel Wert auf die Nähe zu den Kunden und zum Geschehen auf der Fläche gelegt. Und da ist es natürlich ideal, wenn Management und Store so nah beieinander sind. In der Europazentrale in London ist es übrigens genauso, da liegen die Büros direkt über dem Laden in der Regent Street. Ja, die Atmosphäre in den Büros, die ist nüchtern, funktional, so wie man es irgendwie erwartet, finde ich, von einem japanischen Unternehmen. Da ist jetzt nichts besonders überraschend Dekoratives, Tolles, Spannendes drin. Direkt am Eingang, das fand ich ganz spannend, liegen so Broschüren, Bücher und Hefte aus, die zum Teil auch von Tadashi Yanai selbst verfasst wurden.
Ach komm, und den welchen Themen?
Ja, das sage ich dir jetzt. Okay. Also eins nur. Und den Mitarbeitern dann auch ausgehändigt werden. Also eins, das sah aus wie so eine kleine Taschenbibel, so schlicht, schwarz. Auf dem Titel steht dann auf Englisch "This store exists for our customers". Also dieser Laden existiert für unsere Kunden. Und die Unterzeile lautete "The principles behind getting it done". Also die Grundsätze hinter der Umsetzung. Und darin gibt es dann ganz viele Kapitel. Und also eins davon lautet die Grundsätze für die Verkaufsfläche. Darin formuliert der Uniqlo-Chef dann unter anderem drei Versprechen, die alle Mitarbeiter den Kunden gegenüber einhalten sollen. Erstens, wir versprechen, die Verkaufsfläche sauber und aufgeräumt zu halten. Zweitens, wir versprechen, dass beworbene Produkte nie ausverkauft sind. Drittens, wir versprechen, Umtäusche und Retouren innerhalb von 30 Tagen zu akzeptieren. Also das Buch, dieses kleine Büchlein, liest sich wirklich ja wie so eine Art Manifest und hat fast schon so ein bisschen was Sektenartiges.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Aber ganz spannend. Also da merkt man wirklich dann doch einen kulturellen Unterschied nochmal. Das wird da sehr, sehr deutlich. Aber nochmal zurück zu den Büros. Ganz witzig war, fand ich, dass man in Berlin, wo gerade damit angefangen hat, Hunde am Arbeitsplatz zu erlauben. Und tatsächlich hatte auch einer der Pressesprecher, der Nico Urban, der mit dabei war bei dem Termin, seinen noch sehr jungen Cockerspaniel mit dabei. Ja, Chef von Uniqlo Deutschland ist, wie erwähnt, Kosuke Kobayashi, der den Titel COO trägt. Das ist so ja traditionell, oder das ist bei Uniqlo der Titel der Country Manager. Also in anderen Sprachenländern würde man das einfach als Country Manager bezeichnen, vermutlich. Ja, Kobayashi hat allerdings jetzt sozusagen in diesen Tagen Berlin verlassen und wird nun Länderchef in Thailand. Eine Nachfolgerin gibt es aber bereits. Die heißt Kaman Loing. Das ist auch ein veritables Eingewächs des Unternehmens. Seit 2007 im Unternehmen. Die war auch schon mal für Uniqlo in Deutschland tätig. Die war nämlich 2014-15, als der Flagship Store, also der allererste Laden in Berlin eröffnete, war die dort Filialleiterin dieses Hauses. Danach ist sie dann nach Belgien gewechselt, hat von dort aus dann zuletzt den gesamten Benelux-Markt verantwortet. Jetzt also Deutschland und, wie Kobayashi auch, Polen. Also Polen wird von Berlin aus mitbetreut. Das ist noch ein relativ junger Markt für Uniqlo. Da gibt es erst, ich glaube, zwei Läden oder so. Also das macht man im Moment noch mit der Organisation in Berlin mit. Ja, und auch in der Ebene darunter gab es in Deutschland vor ein paar Monaten einen Wechsel. Neue Marketingchefin ist jetzt nämlich Anja Sau. Die war vor unter anderem bei Nike und die ist auf Michelle Kronbergs gefolgt, die das Unternehmen nach vielen Jahren verlassen hat. Ja, Judith, man sieht also, da sind jetzt zwei neue, hungrige Leute am Start und ich gehe davon aus, dass Uniqlo in Deutschland auch in die Vollen gehen wird. Ich bin gespannt.
Ich auch und du wirst uns weiter auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für deine Insights heute hier. Ich bin auf jeden Fall nicht dümmer geworden.
Das freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Danke dir, Jörg. Das war Jörg Nowicki, Managing Editor der Textilwirtschaft. Die weiteren Preisträger des TV-Forum-Preis stellen wir natürlich auch vor. In den kommenden Wochen hier im TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.